Ann-Kathrin Müller arbeitet für den Spiegel und ist nach eigener Aussage Expertin für die AfD, Desinformation und sexualisierte Gewalt. Am 2. Oktober 2021 war sie zu Gast im Podcast Neuss, in welchem mit Sprachfehler gegendert wird. In der Folge geht es um Desinformationen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Hier ein Best-of der ersten 5 Minuten.
Mein Name ist Kascha Beros.
Und mein Name ist Patrick Stegemann. Hallo. Wir wollen uns in dieser Folge jetzt mit Blick auf die überstandene Bundestagswahl anschauen. Wie war das mit Desinformation, Fake News? Und für diese Episode haben wir uns jemanden dazugeholt ins Studio, die genau das in ihrer täglichen Arbeit auch macht. Lärmen benennen, entschlüsseln, einordnen. Ann-Kathrin Müller, hallo.
Hi.
Ann-Kathrin, du leitest beim Spiegel das Team, das Desinformationen im Bundestagswahlkampf beobachtet und analysiert. Und vermutlich ist es auch kein Zufall, dass du beide Funktionen, nämlich Beauftragte für Desinformation und AfD-Expertin, verbindest. Aber das werden wir eben im Laufe dieser Folge ja noch weiter besprechen.
Da ging es um Desinformation in Bezug auf die Bundestagswahl. Fake News, die eingesetzt werden, online wuchern. Fake News und Desinformation nur so viel attraktivere für sozusagen Desinformationsakteure. Also es ging vor allen Dingen darum, dass man eben Dinge aus dem Kontext reißt. Das wäre klassische Desinformation oder eben Fake News. Leider auch dazu führt, dass Hass und Hetze im Wahlkampf eine sehr, sehr viel größere Rolle gespielt haben. Also wir haben eben erlebt, dass Sachen aus dem Kontext gezerrt wurden. Wir haben erlebt, dass es wirklich ausgedachte Fake News gab.
Wie hat denn die AfD in diesem Wahlkampf agiert? Hast du den Eindruck, sie haben sich selbst sozusagen der Desinformation, Fake News bedient?
Also die AfD macht das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch sonst. Das geht von dem typischen, die Wahl ist nicht sicher, bis hin zu anderen Fake News über wie viele Menschen hier angeblich in der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind und so weiter.
Frau Müller ist also Expertin für Fake News und so und für die AfD auch. Auf beides angesprochen fällt ihr dann als erstes ein, dass die AfD behauptet hätte, dass die Briefwahl nicht sicher sei und die AfD die Anzahl der Migranten seit 2015 irgendwo zu hoch angegeben hätte. Mache ich mal den zweiten Punkt zuerst, das geht schneller. Ich kann dazu nichts finden. Wenn ich nach AfD falsche Zahlen Flüchtlinge oder nach AfD übertreibt Flüchtlinge suche, dann finde ich nichts, was die Behauptung von der AfD und Fake News Expertin stützen würde. Das Beste, was ich finden kann, ist von der SPD und da heißt es, dass die AfD behaupten würde, dass es zu viele Flüchtlinge gäbe. Schon klar, dass Frau Müller, die übrigens auch Expertin für sexualisierte Gewalt ist, die Meinung vertritt, dass inklusive Familiennachzug seit 2015 selbst knapp 3 Millionen Zuwanderer noch nicht genug sind, aber das sind alles keine Tatsachenbehauptungen. Zu viel heißt für jeden irgendwas anderes, von daher lässt sich diese Frage gar nicht klären. Bleibt die Sache mit der Briefwahl, da werde ich fündig, zum Beispiel beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und da heißt es, mit dem Anstieg des Briefwähleranteils mehren sich in diesem Jahr auch Warnungen vor der Briefwahl, vor allem von rechts außen. Besonders die AfD positioniert sich deutlich dagegen und behauptet, die Briefwahl sei unsicherer als die klassische Urnenwahl. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie postfaktischer Journalismus funktioniert. Denn diese Aussage ist von der ersten bis zur letzten Silbe wahr. Es ist einfacher, bei der Briefwahl zu betrügen, als bei der Wahl im Wahllokal. Beispiel, meine Oma kann ich in die Wahlkabine nicht begleiten, um dann dort ein Kreuz zu setzen, wo ich es für richtig halte.
In der Wahlkabine wähle ich allein. Ausnahmen gelten nur für Menschen mit Babys und Helfer, die körperbehinderte Menschen unterstützen.
Es wäre aber nicht das geringste Problem, in ihrem Namen Briefwahlunterlagen zu beantragen, diese auszufüllen, zu sagen, Oma, unterschreib mal und die Unterlagen anschließend zurückzuschicken. Oder ich mache es anders, aber immer noch manipulativ. Meine Oma, die unter normalen Umständen nicht wählen gegangen wäre, weil sie sich für Politik einfach nicht interessiert, wird von mir bereits Wochen vor der Wahl damit abgenervt, mir zuliebe die Grünen zu wählen. Um es ihr so einfach wie möglich zu machen, beantrage ich Briefwahlunterlagen. Das geht mittlerweile innerhalb von 5 Minuten online. Und weil Oma mir keinen Wunsch abschlagen kann, setzt sie ihr Kreuz genau da, wo ich es haben will. Notfalls führe ich ihre Hand ein wenig. Ist das noch demokratisch? Geht es bei einer Wahl darum, herauszufinden, was sich die Bevölkerung für eine Politik wünscht? Oder geht es darum, herauszufinden, wer die Großeltern stärker manipulieren kann? Das alles jetzt bitte unter dem Gesichtspunkt Briefwahl versus Wahl im Wahllokal. Denn natürlich kann ich meine Oma auch abnerven, die Grünen für mich im Wahllokal zu wählen. Dann muss ich sie aber gleichzeitig auch noch animieren, wirklich wählen zu gehen. und ich muss sichergehen, dass meine Oma mich nicht bescheißt. Ergo, die Briefwahl ist anfälliger für Beschiss. Und weil das, was ich gerade gesagt habe, leider wahr ist, bedient man sich im selben Artikel eines weiteren Tricks des postfaktischen Journalismus. Ich nenne es den Postfaktencheck. Beim Postfaktencheck geht es nicht darum, irgendwas faktisch zu bewerten, sondern darum, Personen oder Institutionen zu diskreditieren, die dem Narrativ widersprechen. Und das funktioniert so. Person A behauptet etwas, zum Beispiel, der Himmel ist blau. Und Postfaktenchecker B erwidert, falsch. Der Himmel ist nicht immer blau. Faktencheck abgeschlossen, Strohmann massakriert. Zurück zu unserem postfaktischen Artikel. Ich zitiere, besonders die AfD positioniert sich deutlich dagegen und behauptet, die Briefwahl sei unsicherer als die klassische Urnenwahl. Das war die Aussage von Person A. Postfaktenchecker B. Ich zitiere erneut aus demselben Artikel. Dabei gibt es keine Hinweise auf Wahlbetrug oder eine Manipulation der Briefwahlen, die geeignet wären, die Ergebnisse einer Bundestagswahl zu verändern. Und genau das war nicht die Behauptung. Die Behauptung war, die Briefwahl sei unsicherer als die klassische Urnenwahl. Und immer noch im selben Artikel können wir ein weiteres Stilmittel postfaktischer Journalisten entlarven, Desinformation durch Weglassen. Ich zitiere dafür unsere Bundesregierung. Gezielte Desinformation als solche zu identifizieren ist allerdings nicht leicht. Mal werden Dinge völlig frei erfunden, mal absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen, zugespitzt oder wesentliche Informationen weggelassen. Es entsteht ein falscher Eindruck. Zitat Ende. Nachdem wir das jetzt gelernt haben, lesen wir nochmal in unserem Artikel. Stimmzettel gehören in die Wahlurne, nicht den Briefkasten, heißt es in einem Video der Partei. Erhebliche Fälle von Wahlbetrug seien in so gut wie jedem Wahljahr traurige Wahrheit in Deutschland, behauptet die AfD Leipzig in einem Facebook-Post und fordert Schluss mit Betrug. Wählen nur in der Wahlkabine. In einer Grafik insinuiert der Parteiverband, bei der Briefwahl würden AfD-Stimmen den Grünen zugeschlagen. Damit endet der Absatz und weggelassen wurde unter anderem Folgendes, ich zitiere hier aus dem Spiegel. Kommunalwahl in Brandenburg? Wahlhelfer soll AfD-Stimmen für die Grünen gezählt haben. Mein Herz schlägt links. Ein junger Wahlhelfer hat bei der Brandenburger Kommunalwahl Stimmen, die für die AfD abgegeben wurden, womöglich den Grünen zugeschlagen. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Dutzende von Zeitungen beziehen ihre Inhalte übrigens vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, darunter der Weser-Kurier, Kölner Stadtanzeiger, Leipziger Volkszeitung, Märkische Allgemeine und Neue Presse. Und die größte Kommanditistin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, das Medienbeteiligungsunternehmen der SPD. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Frau Ann-Kathrin Müller, sogenannte Expertin für Desinformation, die AfD und sexualisierte Gewalt, keine guten Beispiele parat hat, wenn es um ihre Kernkompetenz geht, möchte ich ihr eigenes Verhältnis zu Fake News und Manipulation hier auch nochmal beleuchten. Frau Müller gehört nämlich zu der Sorte Mensch, die davon überzeugt ist, dass ein Neonazi unter ihrem Bett liegt, jetzt gerade. So tweetete sie am 18. November 2020, dieser ältere Herr hat gerade den Hitlergruß gemacht. Als ich ihn deswegen anschaute, beugte er sich vor, als wolle er mich anspucken. Ich entsperrte das Handy, da machte er ihn nochmal. Seine Freunde lachten. Wie sieht jemand aus, der Frau Müller anspucken will, sich dann aber dafür entscheidet, sie zu Hitler grüßen? So nicht, so auch nicht, so auch nicht und so auch nicht. Im Gegensatz zu Merkel, Scholz, Habeck und Uschi nutzt er dafür die falsche Hand und hält sie sich direkt vors Gesicht, fast so, als würde er einfach nur nicht von einer jungen Frau mit Wahnvorstellungen fotografiert werden wollen. Aber so sieht das nur aus. In Wirklichkeit wünscht sich dieser Mann das Dritte Reich zurück und Frau Müller hat das durchschaut.
Also wir haben eben erlebt, dass Sachen aus dem Kontext gezerrt wurden. Wir haben erlebt, dass es wirklich ausgedachte Fake News gab.
Falls jemand weiß, wer dieser Mann ist, bitte teilt es mir mit oder teilt ihm mit, dass er sich melden soll. Ich würde von einem Anwalt gerne prüfen lassen, ob da der Straftatbestand der Verleumdung nach § 187 StGB erfüllt ist. Ich übernehme sämtliche Kosten.
Ha, Hallo Freunde, Rafid Kabir machte in der Nacht vom 2. Juli 2022 eine traumatische Erfahrung. Es sollte ein schöner Geburtstagsabend werden, denn Rafids Freund Hassan wurde vor kurzem 18 Jahre alt. Die beiden liefen also durch Kreuzberg und mussten Zeugen von rassistischer Polizeigewalt werden, da es sich allgemein gehört, und das wisst ihr alle, den Opfern dieser Gewalt, die Deutschlands Straßen immer wieder heimsucht zuzuhören, werden wir auch dies an dieser Stelle tun. Also Bühne frei für Rafid Kabir.
Mein Name ist Rafid und wie viele von euch mitbekommen haben, habe ich mit drei weiteren Aktivisten in der Nacht vom 2. Juli in Berlin-Kreuzberg rassistische Polizeigewalt erlebt. Mich persönlich betraf die rassistische Maßnahme am härtesten und hier ist die Geschichte, wie es dazu kam. In der Nacht vom 2. Juli hatte unser Freund Hassan seinen 18. Geburtstag. Es war kurz nach 12 Mitternacht und nachdem wir was gegessen haben, liefen wir durch Kreuzberg. Uns fiel auf, dass an einer dunklen Ecke neben einem Kiosk 5 schwarze Menschen kontrolliert werden. Mit ihnen werden sehr aggressiv und gewaltsam umgegangen. Und einige von denen mussten sich sogar ausziehen. Ohne mit der Polizei direkt in Kontakt zu treten, hielten wir uns an die 10 Meter Abstandsregel und beobachteten die rassistische Maßnahme der Polizei circa 5 Minuten lang. Als die Polizeibeamten immer aggressiver wurden gegenüber den schwarzen Menschen, entschieden wir uns, unsere Reichweite zu nutzen und über das Geschehen zu berichten. Bevor es dazu kam, bekam einer der Polizisten unsere Überlegungen mit und forderte uns dazu auf, uns an die Wand zu stellen, ohne ein Gespräch, ohne einen Grund. 2 Polizisten kamen auf mich zu und zwingten mich dazu, an die Wand zu stellen. Ich habe nach Hilfe gerufen, geschrien, weil ich nicht wusste, warum ich mich an der Stelle an die Wand stellen muss. Denn ich weder die Aufnahme gemacht habe, noch die Maßnahme gestört habe. Die 2 Polizisten kamen gerannt auf mich zu, zerrissen die Tasche aus meinem Rücken und warfen das Handy aus meiner Hand. Und innerhalb von wenigen Sekunden lag ich auf dem Bauch auf dem Boden. Ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe nach Hilfe gerufen, ich habe keine Luft bekommen. Und das Einzige, das einer von den beiden Polizisten mir gesagt hat, ist, sei kein Pussy, sei ein Mann. Um mich zum Schweigen zu bringen, hatte ein Polizist mit dem Knie meinen Hals in den Boden gedrückt. Und der andere Polizist mit dem Knie meinen Rücken gegen den Boden. Obwohl 2 Polizisten auf meinem Rücken saßen, riefen sie nach Verstärkung und ich habe Todesangst bekommen und deshalb habe ich nicht mehr gesagt. Erst nach 5 Minuten wurde ich mit Handschellen gesichert und an die Wand gestellt. Nach etwa 20 Minuten später kam ein anderer Polizist mit meinem Handy zurück und zwang mich dazu, mein Passwort zu verraten. Er drohte mich mit Gewalt, mein Passwort zu verraten. Ich habe dann mein Passwort verraten, er ging durch mein Handy, löschte alles, was er wollte, obwohl ich kein einziges Video aufgenommen habe. Weil die Gewalt ja schon begonnen hatte, bevor ich ein Video aufnehmen konnte. Nach etwa 30, 40 Minuten haben sie mich ohne meine Freunde, ohne mein Handy, getrennt, weinend, entlassen. Ich kenne mich in Berlin nicht aus, mein Ticket war da drin, die Adresse von meinem Hotel, meine Freunde durften nicht mal mitkommen. Ich bin seit 6 Jahren in Deutschland und das war meine erste Erfahrung mit Polizeigewalt. Aber die Skandale und die rassistische Chatgruppen der Polizei Berlin ist nicht Neues. Ich habe das Privileg, diese Reichweite und diese Vernetzungen zu haben. Viele andere, die direkt Opfer davon sind, haben es nicht. Deswegen die Bitte an euch, bitte teilt dieses Video. Wir brauchen mehr öffentlichen und gesellschaftlichen Druck und jeder kann dazu beitragen.
Wirklich schrecklich, was wir dort hören mussten. Nun, wie nähert man sich einem Fall wie diesem, ohne unbegründete Zweifel am genauen Hergang der Ereignisse der Nacht vom 2. Juli äußern zu können? Wir können uns an dieser Stelle dem Sachverhalt mittels einer einfachen Technik annähern, mit dem Stellen einfacher Fragen. Vorausschicken kann ich an dieser Stelle schon mal eines. Ich vermute, dass man sich den Rassismus, wie schon so oft auch an dieser Stelle, mit Paulaner Gartesker Dramatik herbeifantasiert, um diesen Hergang politisch zu instrumentalisieren. Wie ich darauf komme, werde ich euch nun erklären. Um das zu schaffen, werden wir, wie gesagt, einfache Fragen stellen. Dafür können wir nur das verwenden, was wir bisher haben. Wir haben das virale TikTok- und Instagram-Video von Rafid, einen Bell-Tower-News-Artikel, in dem er interviewt wird, und den allgemeinen Pressespiegel und die darin enthaltenen Aussagen des Polizeisprechers Kablitz. Folgende Fragen werden wir nun beantworten. Was war an diesem Fall überhaupt rassistisch? Warum entschließt sich die Polizei, wie von Rafid geschildert, ohne ein Gespräch und ohne einen Grund Rafid auf den Boden zu werfen und ihn mit 2 Personen zu fixieren? Und das noch unter Verwendung eines Knies. Wo ereignete sich diese Tat genau? Und warum hat Rafid keine Anzeige aufgegeben, wenn da doch böser Rassismus von der Polizei am Spiel war und seine Rechte verletzt wurden? Und warum hat Rafid zu dieser Zeit genau an diesem Ort seine Zeit verbracht? Und vor allem zunächst eines, wer ist Rafid Kabir. Ein Blick auf seinen Instagram-Account verrät Folgendes. Rafid Kabir ist ideologisch auf hart linker Linie unterwegs. Die Pronomen stehen in der Bio. Er nennt sich Digital Creator, setzt sich ein für Climate Justice und Antirassismus und nannte sich bis dato dort auch noch einen Aktivist. Aktivistisch tätig ist er bei BIPOCs for Future und Fridays for Future. BIPOCs for Future, ein Ableger von Fridays for Future, der sich als Safe Space für nicht-weiße Aktivisten innerhalb von Fridays for Future versteht. Die Black Power Faust stellt hier den Mittelpunkt des Logos dar. Fridays for Future also, ein Verein, der durchaus des Öfteren aufgefallen ist durch rassistische Skandale, zum Beispiel dem Verbot des Auftrittes von Ronja Malzahn, die dort nicht spielen durfte, weil sie sich als Weiße Dreadlocks genehmigt hat. Das sei kulturelle Aneignung und sie dürfte nur auftreten, wenn sie sich diese abschneidet. Er engagiert sich also als Aktivist bei einem Verein, der gerne mal Rassismus herbeifantasiert und selbst Rassismus gegen Weiße wie im Falle Malzahn verübt. Denn etwas anderes ist es nicht, wenn man einer Frau aufgrund ihrer Hautfarbe verbietet, eine gewisse Frisur zu tragen. Wobei, stimmt ja, Rassismus gegen Weiße gibt es ja gar nicht. Von daher vergesst diesen Punkt. Der wohl wichtigste Fakt, der uns hilft, Rafid ideologisch einzuordnen, ist der, dass eine einfache Google-Recherche verrät, dass Rafid zu diesem Zeitpunkt im Beirat der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz saß. Die Grüne Jugend, die sich gerne einmal mit Wir sind Hashtag linksextrem schmückt, also aus ihrer radikal linken Gesinnung keinen Hehl machen, nein, sogar stolz darauf sind. Seite an Seite also auch mit Personalien wie Sarah Lee Heinrich, die unsere Gesellschaft als eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft beschreibt, sich also klar rassistisch gegen weiße Menschen geäußert hat.
Und weil wir so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben, war es dann einfacher zu sagen, naja, das sind halt auch alles unsere Kinder, weil wir definieren unsere Kinder halt auch als weiße unsere Kinder.
Wir haben es also nicht mit irgendeinem Jungen von der Straße zu tun, sondern mit jemandem, der sich mit Linksextremen umgibt, sich dort organisiert hat und ihre extremistischen Narrative genug unterstützt, um bei ihnen im Beirat zu sitzen. Wir können also folgende Annahme treffen, es handelt sich hier natürlich um meine Meinung, hinsichtlich seiner Mitgliedschaft bei der Hashtag Wir sind linksextrem grünen Jugend fußen seine Meinung und damit verbundene Äußerungen und Schilderungen der besagten Nacht auf einem ganz anderem ideologischen Fundament, als es die von einem normalen Jugendlichen tun würden. In dieser Richtung sieht man sehr gerne Rassismus, wo keiner ist und Rassismus, wo er ist, zum Beispiel gegen Weiße, nicht. Da, wo die Polizei jemanden mit der falschen Hautfarbe kontrolliert, ist der Rassismus allein aufgrund der Hautfarbe des Kontrollierten inhärent vorhanden. Die Personalie sei hiermit umrissen und der Brunnen vergiftet. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist laut Rafid an diesem Abend eigentlich passiert? Rafid läuft mit Freunden durch die Straßen, ihnen fällt auf, in einer dunklen Ecke an einem Kiosk werden schwarze Menschen kontrolliert. Mit ihnen würde gewaltsam umgegangen. Das passierte also alles um 0.30 Uhr in Kreuzberg. Doch wo genau in Kreuzberg? Das sagt Rafid uns komischerweise nicht. Diese Frage können wir aber mit Hilfe der Polizeimitteilung zu diesem Vorfall sehr leicht beantworten. In der BZ zitiert man die Polizei. Es handele sich also um die Skalitzer Straße.
Ich bin zwar tot, aber ich hatte Vorfahrt.
Und meine Freunde, das ist nicht irgendeine Straße in Berlin. Rafid, eine Frage an dich. Warum hast du dieses Detail ausgelassen? Die Skalitzer Straße führt nämlich vom Cottbusser Tor, Drogen- und Kriminalitätshotspot, am Görlitzer Park, Drogen- und Gewalthotspot Nummer 1 in Berlin, vorbei bis zum Schlesischen Tor, ein weiterer Drogen- und Gewalthotspot in Berlin. Meine Frage also lautet, warum laufen zwei junge Erwachsene im Alter von 18 und 19, das Alter der anderen ist mir nicht bekannt, um 0.30 Uhr durch eine der gefährlichsten Straßen in Berlin, die für Verbrechen und Drogenhandel bekannt ist? Was machen die Jungs also dort? Sind sie einfach naiv oder hatten sie dort was anderes vor? Nun, sei es drum. Im Kontext des gerade Geschilderten wird die nächste Frage von mir ein bisschen lächerlich. Warum kontrolliert die Polizei in dieser Straße mehrere Schwarze in einer dunklen Ecke um 0.30 Uhr am Samstagabend? Die Polizei hat dafür eine nachvollziehbare Begründung. Es handelte sich um einen mutmaßlichen, Achtung, Drogendealer. Imagine my surprise. Und hier kommen wir auch der Frage näher, warum diese Kontrolle rassistisch gewesen sein soll, wenn wir Rafid glauben. Fridays for Future, die Rafid angebettelt hat, ein Statement zu diesem Hassverbrechen zu formulieren, gibt uns ein Schlagwort an die Hand, was die erste Maske des Rassismusvorwurfs fallen lässt. Es handelte sich um Racial Profiling. Racial Profiling, also dass die Polizei Muster erkennt und damit effizient arbeitet, ist natürlich in den Augen eines Mitgliedes der Grünen Jugend rassistisch. Für normale Menschen nennt man das übrigens Rasterfahndung. Aber wir haben es hier nicht mit normalen Menschen zu tun, die verstehen, dass man nicht wahllos Leute am Görlitzer Park kontrolliert, sondern natürlich Repräsentanten des geläufigen Täterklientels. Dabei zählt natürlich nicht allein die Hautfarbe, sondern das gesamte Erscheinungsbild. Einen Schwarzen mit Anzug und Aktenkoffer werden sie weniger wahrscheinlich kontrollieren als einen Weißen mit Baggypants und Brustbeutel, der ohne Grund seit einer halben Stunde am Görli die Straße rauf und runter läuft. Rassismusvorwurf Nummer 1 ist hiermit widerlegt. Denied. Laut Rafid wurde die Polizei also immer aggressiver. Meine Frage lautet, wurde sie das einfach so und unvermittelt oder hatte das vielleicht auch einen Grund? Warum habt ihr eure Handys gezogen und warum kam es zum Konflikt mit den Beamten? Die andere Seite, die Stellungnahme der Polizei, sieht es folgend. Rafid habe sich unmittelbar in den Bereich der Maßnahme begeben. Die Gruppe sei darauf hingewiesen worden, dass sie die Kontrolle nicht behindern dürfte, diese aber aus der Entfernung beobachten könne. Man fing also an zu filmen, doch der Kontrollierte selbst, wollte aber nicht gefilmt werden. Kann es also sein, dass das Recht am eigenen Bild ein Grund dafür war, dass der Polizist das Filmen unterbinden wollte? Ich mutmaße mal ganz gewagt, ja, das war der Grund. Wenn der Kontrollierte den Wunsch äußert, nicht gefilmt zu werden, hat das natürlich seinen Grund. Familie, Kinder, etc. Und diesen Wunsch hat Rafid auf wiederholte Aufforderung nicht respektiert. Was hat man gedacht, was passiert? Also jetzt mal im Ernst, dass die Polizei sagt, alles klar Jungs, wenn ihr nicht aufhören wollt, dann filmt eben weiter. Die Polizei wollte also die Handys konfiszieren, weil man der Aufforderung nicht nachkam, diese wegzutun. An der Stelle eine Zwischenfrage, warum ging man an dieser Situation nicht einfach vorbei und lässt die Beamten ihre Arbeit machen? War es der Rassismus, gegen den man sich stellen wollte, oder die Geilheit auf Aufmerksamkeit in Social Media, weil man ein Hassverbrechen gefilmt haben wollte? Rafid äußert in seinem Video, dass man ihn ohne Gespräch und Grund aufgefordert hätte, sich an die Wand zu stellen. Eine einfache Frage, Rafid. Sag mal, war das wirklich so? Oder hat die Polizei dies getan, weil ihr euch auf wiederholte Aufforderung nicht dazu entschieden habt, die Maßnahme ungestört ablaufen zu lassen und gegen den Willen des Kontrollierten aus nächster Nähe gefilmt habt? Im Belltower News Interview mit Rafid gibt er sogar zu, auf die Ermahnung hin, sein Handy herausgeholt zu haben, um auf Instagram live zu gehen. Bruder, mach Insta live. Oder wie lief das gerade ab? Es gab also durchaus ein Gespräch und einen guten Grund, Rafid. Wir kommen also zu einer weiteren einfachen Frage, Rafid, warum hat man dich auf dem Boden fixieren müssen? Im Statement der Polizei finden wir die Antwort auf unsere Frage. Man hat ihnen, also den Jungs, aufgrund des unerlaubten Filmens den Vorwurf einer strafbaren Tat eröffnet. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe habe dann versucht zu fliehen, aber konnte nach kurzer Verfolgung jedoch am Arm ergriffen werden, teilt Polizeisprecher Kablitz mit. Er habe um sich geschlagen und Widerstand geleistet, weshalb er gleich von 2 Einsatzkräften habe fixiert werden müssen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen seien allen Betroffenen Protokolle ausgehändigt worden und sie wurden anschließend entlassen. Rafid. Aus den bisher vorliegenden polizeilichen Berichten geht nicht hervor, dass eine medizinische Versorgung seitens der Betroffenen gefordert worden oder erforderlich gewesen sei. Rafid. Sag mal, kann es sein, dass es da gerade um dich geht? Kann es sein, dass du weggelaufen bist, nachdem man dir gesagt hat, dass du gerade eine Straftat begehst und du dann natürlich verfolgt wirst und wenn du dann um dich schlägst und Widerstand leistest und damit nicht aufhörst, fixiert werden musst, aufgrund der Vehemenz, mit der du dich zur Wehr gesetzt hast? Kann es sein, dass du dich so sehr zur Wehr gesetzt hast, dass sogar 2 Beamten dich gleichzeitig fixieren mussten? Auf Instagram heulst du dann darüber rum, dass du nach dem Mord an George Floyd in die Politik- und Aktivismuswelt reingekommen bist, um gegen Rassismus zu kämpfen, aber nicht um ihn an deinem eigenen Hals zu spüren. In einer Situation, die du selbst herbeigeführt hast, mutmaße ich an dieser Stelle. Um dich zum Schweigen zu bringen, Rafid, willst du damit sagen, dieser Beamte wollte dich umbringen oder wollte er nur, dass du leise bist? Sei es drum, das Knie auf dem Hals ist an dieser Stelle eine ungewöhnliche Herausstellung. Warum hebt Rafid das so hervor? Das wirkt doch bemerkenswert, gerade im Kontext des Textes, den du zu diesem Video formuliert hast. Du bist wegen George Floyd in den Aktivismus und die Politik gekommen, um gegen Rassismus zu kämpfen und nicht um ihn am eigenen Hals zu spüren. Sag mal, Rafid, jetzt mal im Ernst, kann es sein, dass du selbst mit dem Aufbauschen dieser gerechtfertigten Polizeimaßnahme gegen dich ein kleiner George Floyd werden wolltest? Kann es sein, dass du es hier gezielt einseitig wiedergegeben hast, um die Bilder des Vorfalls in den Vereinigten Staaten vor dem inneren Auge des Lesers zu reaktivieren, damit es nicht nur dramatischer wirkt, sondern eine klare Assoziation zu diesem Fall hergestellt wird? Wolltest du selbst zum Märtyrer werden? Eine weitere Frage, warum schilderst du im Beltor News-Artikel diesen Sachverhalt auf einmal anders? Hier sagst du, du hast lediglich einen Beamten am Hals gespürt, weil er seine Hände auf deinen Nacken gelegt hat und dir so die Luft abgeschnürt hat. Ja, was denn jetzt? Knie oder Hand? Willst du mir sagen, er hat dich stattdessen gewürgt? Warum diese Widersprüche, Rafid? Also, kommen wir zur letzten Frage. Was war an dieser ganzen Geschichte rassistisch und was macht sie zu einem Hassverbrechen? Die Antwort ist die folgende. Nichts. Absolut gar nichts daran war rassistisch. Das Racial Profiling nennt man auch Rasterfahndung, um effektiv den Problemen in Berlin Herr zu werden, mit denen sie, seien wir ehrlich, ohnehin schon mehr als überfordert sind. Und du, Rafid, wurdest nicht fixiert, weil du nicht weiß bist, sondern weil du die Maßnahme gestört hast, das Recht am Bild des Kontrollierten verletzt hast und auf die Eröffnung eines Tatvorwurfs hin Hals über Kopf die Flucht ergriffen hast und dich mit Schreien sowie als auch Händen und Füßen gegen die Beamten gewehrt hast. Selbst im Beltor News Interview kannst du diesen Vorwurf nicht ausformulieren. Beltor schreibt dies lediglich in die Überschrift, dass das rassistisch war. Ja, wird schon passen, nicht wahr? Du machst nicht mal Anstalten zu erklären, was genau an dieser Tat rassistisch war. Warum? Weil du es nicht kannst, Rafid. Hier wird lediglich gehofft, dass das Wort genug Wirkung entfaltet, ohne Anstalten zu machen, weiter auszuführen, was dann jetzt genau rassistisch war. Wenn diese Tat rassistisch war, warum liegt nach wie vor bei der Polizei keine Anzeige vor, die sich darauf bezieht, dass deine Rechte missachtet worden sind, trotz der ganzen Rassismusvorwürfe? Warum keine Anzeige? Kann es sein, dass du selbst nicht mal hinter deinen Vorwürfen stehst und diese einfach für die rassenagitatorische Message erfunden hast? Sollte die Polizei nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden, Rafid? Die haben es doch verdient. Die Antwort ist ganz leicht. Ja, das geht nicht, weil hier war ja auch nichts rassistisch. Du kannst ihnen nichts vorwerfen. Es war lediglich ein Fake-Hate-Crime, um Clout zu bekommen und sich als Floydscher Märtyrer zu stilisieren. Rafid hat euch allen also einen Bären aufgebunden und wir haben den Bären jetzt entbunden. In diesem Sinne, ein bisschen Fake-Hate-Crimes aufdecken schadet nie und fuck PC.